Um Lobpreis und Anbetung soll es heute gehen. Die Jugendband hat uns schon mit hineingenommen. Und wie mir scheint, habt ihr das auch zum Schwerpunkt eurer Musik gemacht. Schön. Mir ist Lobpreis und Anbetung wichtig. Ich wünsche mir, dass es ein fester und selbstverständlicher Bestandteil in unseren Gottesdiensten, in unserem Gemeindeleben wird oder ist. Genauso selbstverständlich wie Predigt oder die Gebetsgemeinschaft, die ja vorwiegend oft von Fürbitte geprägt ist. Lobpreis ist dann auch Gebetsgemeinschaft, die inhaltlich die andere klassische Gebetsgemeinschaft ergänzt und bereichert. Aber was meinen wir, wenn wir Lobpreis oder Anbetung sagen? Meinen wir alle das Gleiche? Für die einen gehen vielleicht folgende Lichter an. Ach, das heißt, wir singen solche modernen Lieder, wo die Hälfte noch Englisch ist und wo man am besten stehend die Hände hebt oder wenigstens eine Hand so nach oben. Andere würden Anbetung vielleicht ganz anders füllen, weniger emotional. Und die sogenannten Lobpreislieder sind ihnen vielleicht sogar ein rotes Tuch. Ich möchte daher das Thema anders angehen und weglocken von musikalischen Stilfragen. Was ist vielmehr Lobpreis von seinem Wesen her? Und was hieße es, Lobpreis in unseren Gemeindealltag oder Lebensalltag zu integrieren? Genau darum soll es heute in der Predigt gehen. Aber welchen Bibeltext wähle ich für dieses Thema? Oder welches Packende ins Thema finde ich, um neben Informationen auch einen praktischen Nutzwert, also etwas konkret Umsetzbares zu gewinnen? Ich habe schließlich ein altes Lied aus unserem Gesangbuch gewählt, das ein gutes Geländer für die Predigt werden soll. Als Nebeneffekt wird dadurch erlebbar, dass Lobpreis nichts mit bestimmten Musikstilen oder Modeerscheinungen zu tun hat, sondern ein uraltes Thema ist. Genau genommen so alt, wie es Menschen gibt als Gegenüber zu Gott. Und das Lied, das kennen hoffentlich fast alle. Es ist sogar die Nummer 1 in unserem, wie mir scheint, sterbenden Gesangbuch Feiern und Loben und heißt Gott ist gegenwärtig. Und ich lade uns ein, dass wir durch die Predigt hindurch dieses Lied so miteinander singen und zunächst die Strophen 1 und 2. Gott ist gegenwärtig. Halt hier, das ist ja schon so. Strophe 1 und 2. Gott ist gegenwärtig. Das ist dann auch die erste Aussage, die allen dann folgenden vorausgeht. Das ist das Fundament aller Anbetung. Wenn Gottes Gegenwart die Grundlage des Lobpreises ist, dann widerspricht Gerhard Terstegen, das ist der Dichter dieses Liedes, dann widerspricht er einer Theologie des Lobpreises, die heutzutage manchmal anzutreffen ist. Da wird Psalm 22, Vers 4, da heißt es, denn du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das wird dann so interpretiert, dass wir sozusagen Gott herbei Lobpreisen. Wir müssen Lobpreis praktizieren, damit Gott unter uns wohnt. Auf Deutsch, je mehr wir loben und anbeten, umso gegenwärtiger ist Gott bei uns. Das fühlt sich dann auch so an. Diese Haltung und Praxis kann dann Züge annehmen von in Trance singen. Aber darum geht es beim Lobpreis gar nicht. Umgekehrt mag es stimmen. Wenn wir Lobpreis praktizieren, dann kommen wir näher, mein Gott, zu dir. Aber das funktioniert doch nur, weil Gott bereits da ist. Und er ist da um seines Namens willen, denn Jahwe heißt unter anderem nichts anderes als Ich bin da. Ich bin für dich da. Das ist die Grundlage allen Lobpreises. Gott ist es nämlich nicht um unseres Lobpreises willen, sondern weil Gott gegenwärtig ist, weil er mitten unter uns ist, deswegen können wir ihn überhaupt anbeten. Gott sagt zu seinem Volk, ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hesekiel 37, Vers 22. Und das sagt Gott völlig voraussetzungslos an sein Volk. Und das, als Hesekiel diese Worte diesem Volk zuspricht, da ist dieses Volk ziemlich weit weg vom Ort der Anbetung, von Jerusalem, vom Tempel, sondern wegen seines Ungehorsams nach Babel verbannt. Und dort sagt Gott, ich will unter euch wohnen. Gott kommt zu seinen Menschen, dorthin, wo wir sind. Gott ist gegenwärtig. Das ist die Voraussetzung der Anbetung, aber auch der Grund für Anbetung. Wenn wir spüren, dass Gott mitten unter uns ist, dann können wir gar nicht anders als ehrfürchtig anbeten. Das greift der zweite Liedvers auf, der Jesaja 6 zitiert, wo die himmlischen Wesen um den Thron Gottes stehen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ein zweiter Gedankenkreis aus diesem Lied, Recht preisen, heißt es nämlich in dem Lied. Und dennoch scheint es nicht selbstverständlich zu sein, dass unser Lobpreis bei Gott ankommt. Anders würde die Bitte der zweiten Strophe, Herr, vernimm unsere Stimmen, keinen Sinn ergeben. Die dritte Strophe lässt anklingen, was Lobpreis erhörbar macht, wenn es heißt, majestätisch Wesen, möchte ich recht dich preisen. Bevor wir darauf eingehen, lasst uns die dritte und vierte Strophe miteinander singen. Es gibt Situationen oder Lebenshaltungen, da preisen wir nicht recht. Da ist Gott unserer Anbetung zuwider. Ich zitiere mal Amos 5, Vers 23. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Dass Gott den Lobpreis seines Volkes zurückweist, liegt nicht daran, dass er Harfe nicht mag oder die Musiker schlecht gespielt oder die Harfe nicht gestimmt war oder die hätten schief gesungen. Alles das ist es nicht. Es liegt daran, dass Gott verstimmt ist, weil die Worte seines Volkes, weil der Lobpreis, ihr Gottesdienst, nicht mit Leben gefüllt war. Der Gottesdienst, der Lobpreis, sprach eine völlig andere Sprache als ihr Leben in der Woche. Gott bringt das Problem durch Jesaja auf den Punkt. Jesaja 29, 13. Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Unser Lobpreis kommt dann bei Gott nicht an, wenn wir nicht ehrlich meinen, was wir singen und sagen. Und wenn wir nicht leben oder zumindest leben wollen, was wir singen und sagen. Wie ist das beispielsweise, wenn wir singen, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Und dann geht es weiter, komm und fülle mein Herz. Ich weiß, das ist für manche schon wieder ein Uraltlied, aber ist Jesus wirklich genug und alles für mich? Und möchte ich, dass wirklich er mein Herz ausfüllt? Das hätte nämlich Konsequenzen. Und wenn es nicht so ist, dann sollten wir das auch lieber nicht singen. Für Gott jedenfalls ist es dann nervendes Geplärr, das er sich nicht antun will. Oder wenn ich singe, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Was für eine Aussage. Eigentlich die gleiche mit anderen Worten. Will ich das wirklich? Unser Lobpreis kommt also dann nicht bei Gott an, wenn wir meinen, mit netten Worten und Liedern sei es schon getan. Wenn unser Montagsherz unbeteiligt bleibt, wenn Lobpreis ein frommer Singsang bleibt und nicht Lebenshaltung wird, dann können und sollten wir uns das Ganze sparen. Oder wenn es uns genau genommen um uns selber geht, weil uns die Musik so gefällt, wir darin schwelgen und so richtig wohlfühlen, dann dreht sich der Lobpreis letztlich um uns selbst. Gott ist, wie die Musik dann auch, nur Mittel zum Zweck. Zum Zweck, dass ich mich wohlfühle. Majestätisch Wesen, möchte ich recht dich preisen. Ein paar Stichworte zum Recht preisen, die Gerhard Terstegen benennt. Im Geist, heißt es da. Zunächst fällt in der dritten Strophe das Wort Geist auf. Recht preisen heißt, im Geist dir Dienst erweisen. Terstegen zitiert Johannes 4, das Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen. Auf die Frage, wo der rechte Ort der Anbetung sei, also Jerusalem oder der Berg Gerizim, da antwortet Jesus, es kommt die Zeit, da wird weder hier noch dort angebetet werden, sondern die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Die Dimension des Heiligen Geistes beim Beten überhaupt, wie auch beim Anbeten, das ist eine extra Predigt wert. Ich will heute nur einen Gedanken aufgreifen. Der Geist ist der Geist Christi. Der Geist, der die Gegenwart von Jesus unter uns und in uns ermöglicht und verwirklicht. Er ist derjenige, der unsere Gebete davon befreit, dass sie nur Monologe sind. Der vielmehr Dialog ermöglicht, sodass unser Beten und Anbeten sozusagen die Herzfrequenz Gottes aufnimmt, wo mein Wille anfängt, sich Gottes Willen immer mehr anzugleichen, wo das, was Gott wichtig ist, auch mir wichtig wird. Das ist Beten im Geist. Wahre Anbetung geschieht im Geist und in der Wahrheit. Wahrheit meint nicht so sehr das Gegenteil von unwahr oder Lüge. Das hebräische Wort für Wahrheit heißt Emet, was so viel bedeutet wie Verlässlichkeit, wie unverbrüchliche Tragfähigkeit, Treue von Personen. Es ist verwandt mit dem wesentlich bekannteren hebräischen Wort Amen. Das gleiche Wortstamm. Wahrheit also im Sinne von Wahrhaftigkeit, ehrliche und ungeteilte Treue. Das griechische Wort für Wahrheit, Aletheia, heißt eigentlich nicht verborgen sein. Das bedeutet, beim Beten in Wahrheit bleibt nichts Verborgenes zwischen Gott und mir im Gebet, in der Anbetung. Ich lege mich vor Gott offen. Mache ihm und mir nichts vor. Alles, was mich jetzt ausmacht, was mich umtreibt, das nehme ich mit hinein in die Gegenwart Gottes. In die Anbetung. Gerhard Terstegen beschreibt dieses Beten, dieses Rechtpreisen mit immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Immer. Anbetung also als Lebenshaltung, die ausgerichtet ist auf diesen Jesus, die bei allem Tun diese eine Blickrichtung hat, den gegenwärtigen Jesus. Dass es ihm nicht nur um Momentaufnahmen geht, sondern um einen Lebensstil, drückt er aus mit den Worten immer und für. Ein nächster Gedanke, entfalten vor Gott, nenne ich ihn. Mich spricht Terstegens Bild in der vierten Strophe sehr an, wo er sagt, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Daraus lese ich, Anbetung hat etwas mit Loslassen zu tun. Wie vieles halten wir krampfhaft fest? Oder wie verkrampft ist oft unser Leben überhaupt? Vielleicht ist es unsere Fassade, die wir krampfhaft festhalten. Dass wir immer alles im Griff haben müssen. Oder sogar unsere Frömmigkeit, an der wir krampfhaft festhalten. Unser Gottesbild, unsere Lebenswerte, unsere eigene Kraft. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten. In Gottes Gegenwart, im Anschauen Gottes. Ja, Lobpreis kann auch einfach Gott anschauen bedeuten. Da kann sich meine Verkrampfung lösen. Vor Gott kann ich loslassen, mich selbst loslassen, mich hingeben und ihn wirken lassen. Hingabe ist also zunächst nicht grenzenlose Aktivität, sondern genau genommen das Gegenteil. Nicht tun, sondern lassen. Loslassen. Gott machen lassen. Entfalten und Stille halten. Wie soll Gott unsere verkrampften, festhaltenden Hände füllen? Wie soll Gott unsere verkrampften Herzen erreichen und bewegen? Terstegens Bild lehrt mich etwas ganz Grundlegendes. Zur Entfaltung meiner Persönlichkeit kommt es nicht durch Selbstverwirklichung, sondern in der Gegenwart Gottes, im anbetenden Lebensstil. Zur Entfaltung meiner Persönlichkeit kommt es nicht durch Selbstverwirklichung, sondern in der Gegenwart Gottes, im anbetenden Lebensstil. Einfältig, innig, abgeschieden. Bevor wir die fünfte Strophe singen, möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Wenn wir diese Strophe auf uns wirken lassen und nicht gedankenlos runtersingen, dann weckt sie wahrscheinlich unseren Widerspruch. Ich möchte fast sagen, ich hoffe, dass er unseren Widerspruch weckt. Was sind das für Tugenden, die hier besungen werden oder mehr noch erbeten werden? Einfältig, innig, abgeschieden, dazu noch sanft und still. Wie will ein Mensch mit diesen Eigenschaften durchs Leben kommen? Die Beschreibung passt auf einen fremden Einsiedler, der von der Luft und der Liebe lebt. An dieser Stelle möchte ich ein paar Streiflichter auf die Person Gerhard Terstegens werfen. Er gilt tatsächlich als der Mystiker des Protestantismus. 1697 wurde Gerhard Terstegen in Moers am Niederrhein geboren. Später geht er in Mülheim an der Ruhr in die Lehre als Kaufmann und hat später sogar ein eigenes kleines Geschäft. Doch er tauscht schließlich den unruhigen Beruf des Kaufmanns gegen den stillen des Bandwirkers. In Zurückgezogenheit und Genügsamkeit arbeitet er selbstständig für seinen Broterwerb, beschäftigt sich sehr viel mit den Einsiedlern und Mystikern der Kirchengeschichte und sucht Stille und Einsamkeit. Auch auf die Ehe verzichtet Terstegen ganz bewusst. Aber nebenbei schreibt er viel, bringt viele Werke der alten Mystiker heraus. Und dann, nach circa 5 Jahren der Abgeschiedenheit, wird er plötzlich sehr aktiv, ist als Prediger und Seelsorger viel unterwegs und gründet schließlich eine Bruderschaft in der Nähe von Velbert. Er hat regen Schriftverkehr weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ja, Terstegen ist kein Mystiker, der in Abkehr von der Welt und Versenkung und Meditation Gott anschaut und quasi so mit Gott verschmilzt. Das ist er nicht. Seine Aktivität spricht gegen eine Abkehr von der Welt. Er hat sich sogar daran gemacht, verschiedene einfache Arzneien herzustellen und hat mit Freunden ein Hilfswerk ins Leben gerufen und dabei die Anfänge der psychosomatischen Medizin auf den Weg gebracht. Auch geistlich hat er sich nie auf einer höheren Stufe angesiedelt. Das drückt allein schon dieses sein Lied aus, Gott ist gegenwärtig. Seine Haltung Gott gegenüber bleibt ehrfürchtig,
Strophe 1. Er bezeichnet sich als gering, Strophe 2. Ihm wurde in der Gegenwart Gottes der große Abstand zwischen ihm und der Heiligkeit Gottes bewusst. Und doch, oder vielleicht gerade deshalb, sind ihm vor aller Aktivität die Aussagen von Vers 5 wichtig. Mache mich einfältig. Ja, was ist denn das? Einfältig meint nicht naiv. Dahin hat sich die Bedeutung des Wortes ja heute entwickelt. Einfältig ist das Gegenteil von zwiespältig. Gott gegenüber einfältig sein heißt, ganz auf ihn ausgerichtet sein. Eben wie die Blumen, die sich ganz auf die Sonne ausrichten und dorthin zur Entfaltung kommen. Das ist gemeint. Und das ist auch gemeint, wenn über die erste Gemeinde in Jerusalem steht, dass sie einmütig beieinander waren. Sie waren nicht alle einer Meinung, aber sie waren gemeinsam auf Jesus ausgerichtet. Das ist Anbetung in der Gemeinde. Und aus solcher Anbetung wächst wiederum auch Einmütigkeit. Und dann ist mir der Hinweis wichtig, dass in der fünften Strophe zwischen innig und abgeschieden ein Komma steht. Hier wird also keine innere Abgeschiedenheit verklärt, keine Verschlossenheit oder sowas Ähnliches zum Ideal erhoben. Innig ist ein Mensch, der von innen heraus lebt, der statt außen geleitet oder fremdgesteuert seine Mitte gefunden hat und dessen Lebenskreise ein Zentrum haben. Und von dieser Mitte her gestaltet sich sein Leben. Als ich über diese Gedanken nachgedacht habe, da fiel mir ein Freizeitpark ein, mit dem wir, wo unsere Kinder noch kleiner waren, den wir da mal besucht haben. Da konnte man Fahrräder ausleihen, bei denen die Narben der Räder außerhalb der Mitte platziert waren. Hast du sowas schon mal erlebt? Seid ihr so ein Fahrrad schon mal gefahren? Die Tierfelder Gemeinde hat für Freizeiten, früher zumindest war das, hatten die auch solche Fahrräder. Man bewegt sich ziemlich wellenartig vorwärts. Vor allen Dingen ist ja die vordere Narbe, die hintere Narbe nicht parallel. Das ist immer auf dem Rundweg, sonst geht das, also es ist lustig. Allerdings kann man mit solchen Fahrrädern alles andere als schnell fahren. Erstens ist die Gefahr des Stürzens groß und zweitens, es tut einem alles weh. Von diesem Gehoppel. Es geht überhaupt nicht schnell. Aber wie oft ertappe ich mich dabei, in meinem Alltag im Grunde genauso exzentrisch zu leben. Aus der Mitte geraten. Ich bin nicht ausgerichtet auf Jesus, sondern holpere durch meinen Alltag. Vielleicht meine ich sogar keine Zeit zu haben für diese Ausrichtung und merke gar nicht, wie ich mich durch solchen exzentrischen Lebensstil selber ausbremse. Auf diese Weise kann ich nicht schnell vorankommen. Oder aber ich füge mir selbst mit der Zeit Schaden zu. Nicht ausgerichtet sein auf die Mitte heißt doch nichts anderes als Gott ist gegenwärtig in Anspruch nehmen, aber selber bin ich gar nicht gegenwärtig, bin ich gar nicht ganz da, nicht wirklich da, nicht ganz präsent mit all meinen Sinnen, mit meinem ungeteilten Herzen. Um mich wieder zu mitten, dazu kann Lobpreis helfen. Das nächste Wort der fünften Strophe heißt abgeschieden. Und das heißt tatsächlich nicht weltfremd, sondern losgelöst, unabhängig. Terstegen sucht nach Unabhängigkeit und Ungebundenheit von allem, was nicht Gott ist. Er hat in seinem Leben gespürt, das Gemittetsein in Gott und dann das Erlebte mit Leben füllen, dass das wirklich frei macht. Die Alternative wäre, sich abhängig machen von den Dingen dieser Welt. Vielleicht möchten wir Terstegen doch weltfremd nennen und Weltflucht vorwerfen, wenn wir sein Bild des Adlers anschauen. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben. Hier greift er eine alte mystische Überlieferung auf, wonach ein Adler der Vogel ist, der in seinem Flug der Sonne am nächsten kommt. Vielleicht ist das in gewisser Weise Weltflucht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es die Sehnsucht, möglichst dicht bei Gott zu sein. Eben, wie er sagt, in dir nur leben. Wer allerdings auf Gott ausgerichtet lebt, wer vor Gott Stille hält und sich prägen lässt, der entflieht nicht der Welt, denn Jesus sendet uns in die Welt. Nun aber mit einer anderen Sicht auf die Welt, mit einer klaren Mitte im Leben. Und das ist das Ziel der Anbetung. Ausgerichtet sein oder werden auf Jesus, die Mitte unseres Lebens, und aus dieser Mitte heraus ins Leben gehen. Das, was wir meist mit Anbetung und Lobpreis bezeichnen, eine Lobpreiszeit im Gottesdienst, ist für sich allein noch kein Lobpreis. Aber unser Leben, wenn es denn auf Gott ausgerichtet ist, findet darin Ausdruck, findet Worte, die Gott anschauen, die ihn ehren und ihm Dank zurückbringen. Oder wir finden im ehrlichen Lobpreis zu dieser Mitte zurück. In der Strophe 6 fasst Gerhard Hersteg noch einmal zusammen, was ihm wichtig ist. Und so lade ich uns ein, zum Schluss der Predigt die Strophen 5 und 6 miteinander zu singen.